Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und hier sind wir jetzt angekommen in der 48. Ausgabe, in der es wieder einmal um eine Planetenmission gehen soll. Und nachdem wir jetzt schon fast alle Planeten des Sonnensystems abgeklappert haben, steht natürlich noch einer aus, den ja eigentlich so viele Nachrichten umspült, insbesondere in den letzten Wochen und Monaten, nämlich der Mars. Und ja, darum soll es gehen, aber nicht um den Planeten, sondern zunächst einmal um die Mission der ESA zum Mars, Mars Express. Und um darüber zu reden, begrüße ich Johannes. Johannes Bauer, hallo, guten Tag.
Ja, hallo. Hallo, Tim.
Wir sind hier wieder im ESOG, ihr werdet es euch schon gedacht haben, in Darmstadt, dort, wo diese Missionen eben geplant und durchgeführt und geleitet und überwacht werden. Und ja, du bist Teil des Mars Express Teams.
Genau.
Was ist da deine offizielle Aufgabebezeichnung?
Okay, meine offizielle Bezeichnung ist Spacecraft Operations Engineer. Und meine Aufgabe im Team umfasst unter anderem das Lageregelungssystem zu betreuen und zu überwachen und mich um eventuelle Probleme damit zu kümmern. Und zum anderen für die Missionsplanung, das heißt also die tagtäglichen wissenschaftlichen Pläne vorzubereiten und den anderen Operations Engineers dann zu überreichen, dass es dann zum Raumfahrzeug geschickt werden kann.
Mhm. Du bist jetzt noch nicht so lange dabei bei dem Mars Express Team?
Nein, ich bin erst seit letztes Jahr, also im Jahr 2011 im Juli dabei. Hab davor aber auch schon war schon als Trainee in demselben Team und habe mich da schon mit Lageregelung befasst vorher.
Und wie ist überhaupt dein Weg so in die Raumfahrtwelt gelaufen? Also Mondlandung hast du wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig aktiv mitbekommen,
nehme ich mal an. Das waren eher meine Eltern, ja.
Ja.
Nee, ich habe vorher Physik studiert und habe das im Jahr 2006 abgeschlossen, ja. Und habe aber während meines Physikstudiums die Gelegenheit gehabt, bei so einem ESA Student Parabolic Flight mitzumachen. Und
Parabelflug.
Parabelflug, genau. Und ja, das war also sehr interessant. Das hat mich auf die ESA gebracht. Das hat mich mit der Raumfahrt in Verbindung gebracht. Vorher war ich würde schon sagen, auch Raumfahrt begeistert. Das hat mir auch alles imponiert und gefallen. Aber ich hätte nie gedacht, da selber was damit zu tun zu haben, zunächst mal. Und dann seit dem Parabelflug, da war ich hin und weg. Das hat mich sofort fasziniert. Das hat mich ergriffen da.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte ja auch schon mal die Gelegenheit, ja. Und
ja, das ist,
da ist man nicht mehr genauso, wie man hochgekommen
genau
ist.
Und da ist mir dann zum ersten Mal dann auch die Idee gekommen, Mensch, ich könnte doch das zu meinem Beruf machen und versuchen, in die ESA irgendwie reinzukommen. Und habe mich dann informiert, wie man denn eigentlich so in die Raumfahrtwelt einsteigen könnte. Und da gab es eben unter anderem die Möglichkeit, ein Studium zu machen, das nennt sich Space Master. Und
wo?
Also es gibt einen zweijährigen Aufbau-Masterstudiengang von der Europäischen Union aus, so ein Erasmus Mundus Studiengang. Der ist in Würzburg, fängt das an. Und es ist aber nicht nur in Würzburg, sondern es geht über 4 Semester und man kann sich, also man ist da theoretisch bis zu 3 verschiedenen Universitäten. Und zwar, also in Würzburg müssen alle anfangen, 1 Semester. Das 2. Semester findet dann in Kiruna statt, im Norden von Schweden. Und im
da,
3. Semester.
Rexos und Bexos, genau Programme
da
auch gefahren werden.
Genau. Also Kollegen von mir, die haben dann auch an dem Bexus mitgearbeitet später für ihre Masterarbeit.
Also die Ballon-Experimente,
genau,
hatten wir hier in der Ausgabe 45 mal genauer schon analysiert.
Und nach dem Kiruna-Semester kann man sich dann aussuchen, an welche von 6 Partneruniversitäten in Europa man dann weitergeht für das zweite Studienjahr. Und dabei bin ich nach Toulouse gegangen. Die anderen Möglichkeiten wären gewesen, wieder zurück nach Würzburg oder in Kiruna bleiben oder nach Helsinki, Prag oder Cranfield in England zu gehen.
Mhm. Und dann bist du in Toulouse.
Da bin ich nach Toulouse und habe dann meine Masterarbeit bei ESTEC in den Niederlanden durchgeführt.
Ist ja schon ganz gut rumgekommen.
Ja, und danach habe ich mich eben für Jobs in der Raumfahrtbranche umgeguckt und bin dann nach einem kleinen Umweg als Trainee, als German Trainee vom DLR aus hier nach ESOC gekommen und habe beim Mars Express Flugkontrollteam ein Jahr absolviert als Trainee und dann wollten auch gleich im Anschluss. Genau, da gab es eine freie Stelle und das hat sich gut getroffen.
Ah, super. Ja, kommen wir auf die Mission selbst. Der Mars bewegt die Gemüter, das merkt man immer wieder. Und in diesen Zeiten, wo gerade auch das Mars Science Laboratory, besser bekannt als Rover Curiosity, gelandet ist, merkt man mal wieder mal so eine emotionale Wahrnehmung auch der Raumfahrt, die jetzt nicht unbedingt täglich stattfindet, aber die dann sich immer wieder festmacht an so bestimmten Sachen. Das macht immer so den Eindruck, dass Mars-Missionen da irgendwie einen besonderen Stellenwert haben.
Ja, weil Mars-Missionen, denke ich, haben deswegen einen besonderen Stellenwert, weil der Mars ein himmlisches Objekt ist, auf dem man wirklich auch landen kann und auf dem es was zu sehen gibt, wo Atmosphäre ist und also der ist
zumindest von den ganzen, Restatmosphäre ist.
Ja, Restatmosphäre, das was noch übrig ist. Mhm. Aber so von den ganzen Planeten und Monden, die es bei uns im Sonnensystem so gibt, ist das auch einer mit der interessantesten und der erdähnlichsten, sage ich jetzt mal. Mhm.
Also und ist auch halt noch relativ leicht zu erreichen.
Ja, erreichbar. Ja. In Griffweite sozusagen.
Trotzdem hat sich die ESA da lange rausgehalten. So, die ersten Missionen zum Mars sind, glaube ich, von den Amerikanern durchgeführt worden oder waren die Russen? Also sind ja viele auch gescheitert. Ja. Also der Mars ist ja auch ein Missionsfriedhof in gewisser Hinsicht. Ja. Viele haben es gar nicht erst geschafft.
Ich glaube, Russland hat so um die 15 Missionen zum Mars geschickt. Teilweise auch nur Flybys dabei, aber die trotzdem 15 Missionen, die gescheitert sind und 5 Missionen, die dann entweder ein Flyby oder sogar eine Landung oder ein Orbit dann auch wirklich geschafft haben. Aber 5 aus 20, das ist schon eine ziemlich hohe Fehlerrate. Mhm. Und bei den Amerikanern ist auch nicht immer alles glatt gegangen. Von daher kann Europa auch wirklich auf Mars Express sehr stolz sein, weil es war von Europa aus der erste Versuch, zum Mars zu fliegen. Und das hat dann auch gleich geklappt.
Wenn auch nicht ohne Probleme, wenn wir gleich auch nochmal genauer analysieren wollen. Probleme trotzdem, also, mal. Aber es war also schon was Besonderes, die Mars Express Mission für die ESA.
Absolut.
Warum heißt das Ding dann Express?
Tja.
Weil es schnell gehen sollte.
Genau, weil es sehr schnell gehen sollte. Normalerweise brauchen solche Projekte mehr als 10 Jahre Vorbereitung von der ersten Idee, von den ersten Designstudien bis zum Launch dann letztendlich. Aber bei Mars Express war das nur im Zeitraum von etwa 5 Jahren. Und zwar hat es damals ja auch eine russische Mission gegeben, die heißt Mars 95 und die ist fehlgeschlagen schon beim Start. Und es gab dann einige wissenschaftliche Teams, auch unter anderem europäische wissenschaftliche Teams, die ein Instrument an Bord hatten von diesem Mars 95. Und da kam dann die Idee auf, dass man eben einen europäischen Satellit basierend auf dem Rosetta-Bus, ja, so nennt man da also sozusagen die Karosserie von einem Satelliten.
Ja, Rosetta ist wiederum die andere ESA-Mission, die wir hier auch bei Raumzeit Ausgabe 20 schon mal besprochen haben. Da geht's halt, ja, der lange Weg zu den zu den Kometen, um dort dann auch ein Lander fallen lassen zu können. Das liegt jetzt zu diesem Zeitpunkt noch vor uns. Aber das war dann sozusagen die Plattform, die man sich gegriffen hat.
Genau, die Plattform, so heißt.
Und ist denn, inwiefern war die so geeignet? Was hat die so, war das die einzige, die da war? Oder war das sozusagen, hat sich das aus anderen Gründen
angeboten? Naja, das war eine Plattform, die schon konzipiert war für Deep Space Mission. Von daher brauchte man nicht mehr viel zu ändern, um jetzt weit weg von der Erde zu fliegen. Mhm. Und
und Kostenersparnis und Zeitersparnis ist natürlich etwas, was in dem Feld eine große Rolle spielt.
Genau, weil viele Komponenten hatte man schon geprüft und entwickelt und die waren alle schon für Rosetta vorbereitet. Und so ist es eben jetzt auch bei Mars Express. Die ganzen Subkomponenten im Raumfahrzeug sind mehr oder weniger identisch zu den Komponenten in Rosetta. Und auch Venus Express, wobei Venus Express mehr oder weniger eine fast identische Kopie von Mars Express ist.
Genau, das hatten wir hier vor zwei Ausgaben schon. Da klang das schon an, dass man es da ja so richtig leicht gehabt hat. Nicht nur, weil man zum zweiten Mal von derselben Plattform zehren konnte, sondern das auch von dem Instrumentarium sehr ähnlich zu Mars Express war. Genau. Und vor allem Mars Express schon mal alle Fehler machen durfte, genau. Die man dann bei Venus Express dann erstmal ja so nicht aktiv bekämpfen musste. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt auf den Weg. Das heißt, es ging, wann ging es los? Der Start war 2003.
2. Juni 2003. Von Baikonur Kosmodrom aus gelauncht. Und ja, dabei ging noch alles glatt. Allerdings musste man schon ziemlich gleich nach der Entfaltung der Solarzellen, der Solarpaneele feststellen, dass wohl nicht der komplette Strom zur Verfügung stand, den man eigentlich erwartet hat.
Warum?
Weil anscheinend bei der Herstellung des Satelliten ein Kabel vergessen wurde.
Ein Kabel. Ein einzelnes Kabel.
Ein einzelnes Kabel, ja.
Was nicht konzipiert wurde oder was?
Nee, das wurde einfach beim Zusammenbau sozusagen
vergessen
einzubauen. Und der Test, der das überprüfen sollte, ob alles richtig verkabelt ist, der wurde abgesagt aus Kostengründen. Und dann hat man das eben erst gemerkt, wo es schon zu spät war. Und dadurch hatte die Mission von Anfang an schon 30% von der Leistung, Stromleistung, die zu erwarten gewesen wäre, weniger gehabt. Und gut, so eine Raumfahrtmission wird natürlich immer mit Überschuss konzipiert, aber der Überschuss war dann eben schon weg.
Okay, das heißt, man musste dann auf den eigentlich geplanten 100% fahren sozusagen.
Genau. Mhm. Und wir haben dann auch, oder das Team hat dann auch im Laufe der Zeit gewisse Methoden entwickelt, um Strom zu sparen und eben da ein bisschen vorsichtiger mit der verfügbaren Energie umzugehen.
Das rächt sich dann immer, wenn man nicht genug testet.
Genau. Ja, aber der Satellit fliegt ja immer noch und ist sehr erfolgreich. Von daher, man muss halt eben kleine Hürden überspringen. Aber
der Flug war dann wahrscheinlich auch wiederum sehr direkt.
Der Flug war direkt, ja. Das war so ein sogenannter Hohmann-Transfer, so eine Halbellipse von der Erde zum Mars. Mhm. Und das ist so von der Transferenergie her das kostengünstigste für den Treibstoff. Ja, man fliegt am Perizentrum von einer Ellipse um die Sonne, wenn man sich eine elliptische Flugbahn um die Sonne vorstellt, wo man am Perizentrum bei der Erde ist, auf der Erdumlaufbahnhöhe und am Apozentrum auf der Marsumlaufbahnhöhe. Dann fliegt man eben am Perizentrum an der Erde weg und kommt dann genau am Apozentrum am Mars an. Dazu muss man eben genau in einer bestimmten Konstellation zwischen Erde und Mars losfliegen, dass der Mars dann auch da ist, wenn man ankommt.
Ja. Perizentrum, Apozentrum, muss ich jetzt nochmal fragen, sind die flachen und die beiden
Endpunkte.
Endpunkte der Ellipse.
Die auf der
Das heißt, man lässt sich sozusagen um die Sonne herumfallen und am Ende ist man dann da, wo der Mars dann sein wird.
Genau, man muss nur bei der Erde, muss erstmal sich aus dem Erdgravitationsfeld befreien und dann noch einen kleinen Schubs geben, um jetzt auf eine Umlaufbahn zu kommen, die elliptisch ist und weg von der Erdumlaufbahn geht.
Ja.
Und dann, wenn man beim Mars ankommt, muss man auch nochmal einen kleinen Schubs geben, um eben oben auf der Mars-Umlaufbahn zu bleiben. Allerdings, das wird dann von der Mars-Gravitation schon mit erledigt. Da muss man sogar noch abbremsen, damit man nicht am Mars vorbeifliegt.
Das heißt, man muss den Flug dahin gar nicht groß powern, sondern man hat sich einmal von der Erde gelöst, dann treibt man einfach in der richtigen Richtung, korrigiert die Flugbahn gegebenenfalls noch ein bisschen.
Genau.
Und wenn man dann da ist, geht es eigentlich nur noch darum, so langsam zu sein, dass dann die Mars-Gravitation dann einfach so einfängt.
Genau. Es gibt ein Abflugmanöver von der Erde, das relativ viel Treibstoff verbraucht. Dann gibt es unterwegs Korrekturmanöver und dann am Mars gibt es wieder das Ankunftsmanöver, das einen dann in die Mars-Umlaufbahn einschießt. Da muss man abbremsen und eben sich von der Mars-Gravitation einfangen lassen.
Mhm.
Aber dann hat man den Hauptteil des Treibstoffs verbraucht und der Rest ist dann übrig, um geringfügige Orbitmanöver am Mars zu machen.
Was war denn jetzt das eigentliche Missionsziel? Was wollte man erreichen? Wofür ist Mars Express konzipiert worden? Ich meine, wenn es die erste Mission ist,
ja,
alles offen. Es gab noch nicht so viele erfolgreiche Missionen bis dahin. Was war sozusagen das eigentliche Kernziel?
Ja, das eigentliche wissenschaftliche Kernziel ist, wie bisher immer noch bei auch den anderen Mars-Missionen der NASA, eben den Ursprung des Lebens im Sonnensystem zu erforschen. Und da ist eben der Mars ein Punkt, wo man am ehesten vermuten könnte, dass es Leben im Sonnensystem bereits schon vorher gegeben haben könnte oder vielleicht eventuell sogar immer noch dort existiert, in Form von Mikroben möglicherweise. Jetzt nicht so, dass da irgendwelche Marsmännchen rumlaufen, aber wenigstens mikrobiologisches Leben.
Mhm.
Und das ist auch das Kernziel der Mars-Express-Mission, möglichst Spuren von Leben zu finden. Das heißt wiederum auch Wasser zu finden, weil Wasser ist ein essentieller Bestandteil des Lebens. Und von daher zielen eben die Instrumente darauf ab, Spuren von Wasser zu finden und die Zusammensetzung der Atmosphäre zu untersuchen, die Zusammensetzung des Bodens zu untersuchen, auch unterirdisch nach etwaigen Wasservorkommen zu suchen und auch um die Oberfläche zu kartografieren.
Und also sozusagen so eine Universalbeobachtung, um einfach möglichst viel Details auch mal in guter Qualität zu haben. So eine komplette Oberfläche, die Struktur,
genau,
die übliche Analyse von Zusammensetzungen der Restatmosphäre, der Oberfläche. Welche Instrumente hat man denn dann Mars Express mitgegeben, um das zu erreichen?
Ja, da ist unter anderem zum Beispiel MARSIS, das ist ein Radargerät, mit dem man unter die Marsoberfläche drunter schauen kann, in Tiefe von mehreren Kilometern.
Wie macht man das?
Man sendet niederfrequente Radarimpulse, also im bis zu 5 Megahertz Bereich, zwischen 1 und 5 Megahertz Bereich. Und die werden dann von verschiedenen Schichten in der Marsoberfläche, in dem Marsgestein zurückreflektiert und das Echo, das wird dann an Bord von einer 40 Meter langen Radarantenne aufgezeichnet und dann kann man aus der Intensität und dem Zeitablauf der Echosignale zurückschließen, wie tief die Schichten waren, an denen das Echo dann reflektiert
worden ist. Das heißt, wenn man so ein Radar möglichst niederfrequent betreibt, dann dringt man tiefer in die Erde ein.
Genau.
Mhm. Weil normalerweise Radar denkt man immer so, ja okay, da haben wir jetzt so das, was oben ist. Aber wenn man es bewusst niederfrequent macht, dann wie tief kann man da vordringen?
Also unser MARSIS-Radar dringt, so viel ich weiß, bis zu ungefähr 5 Kilometer.
5 Kilometer
wow. Oberfläche, ja. Also ich weiß, dass man Wasservorkommen gefunden hat, Wassereisvorkommen, die bis zu 3 oder 4 Kilometer in die Tiefe gegangen sind. Mhm. Ich weiß, dass es eine NASA-Mission hat, auch ein ähnliches Radargerät dabei, die allerdings eine andere Auflösung haben und auch eine andere Tiefenauflösung. Mhm. Ich glaube, die können nicht ganz so tief gucken, dafür haben sie eine bessere örtliche Auflösung. Mhm. Also die können mehr unterschiedliche Schichten pro Zentimeter oder pro Meter jetzt sehen, aber dafür nicht ganz so tief gehen, während Mars ist, hat halt weniger Auflösung jetzt in der Gesteinsschichtenebene als dafür tiefer. Ja.
Das ist also eine kollektive Erkenntnis, alle haben irgendwas gefunden und man ist sich ja mittlerweile sehr sicher, dass das alles
ja, aber dort das auf ist. Jeden Fall. Mittlerweile hat auch zum Beispiel dieser Phoenix-Lander, der konnte ja direkt mit so einer kleinen Schaufel eine Eisschicht aufkratzen.
Und damit war es dann wirklich
direkt das Wassereis beobachten.
Damit war es dann richtig bewiesen. Also man war sich nicht nur sicher aufgrund einer Beobachtung, sondern man hat es richtig in der Hand gehabt.
Wobei man kann natürlich auch über interferometrische Messungen
Spektroskopie
kann man natürlich auch feststellen, was für Elemente in der Atmosphäre rumfliegen und was für Elemente alles im Boden vorhanden ist. Dadurch, was für Strahlung das reflektiert von der Sonne oder ausstrahlt an Wärmestrahlung, da kann man ganz klare Linien sehen. Also von daher, da ist es eigentlich für Wissenschaftler schon eindeutig, da braucht man nicht wirklich
das physikalisch
hingehen und das in der Hand gehabt haben, ja. Dass man schon sich sicher ist,
eine Roboter hat
dass es da auch Wasser gibt.
Ja. Bleiben wir nochmal kurz bei dem Instrument des Marses, also diese Radarantenne, die tief blicken lässt. 40 Meter lang?
Ja, 40 Meter lang.
Die muss man ja dann auch erstmal ausklappen. Also
ich genau.
Meine, die wird ja nicht gleich 40 Meter lang in der Rakete ausgefaltet gewesen sein.
Also die ist eigentlich nicht 40 Meter lang, sondern es sind zwei Antennen, die 20 Meter lang sind. Und eine zeigt eben vorwärts und eine rückwärts. Mhm. Aber insgesamt gibt das eben einen 40 Meter langen Draht, der als Antenne verwendet werden kann. Mhm. Und die war vorher natürlich eingeklappt auf ungefähr 1,5 Meter kleine Stücke, die alle zusammengefaltet waren. Man muss sich das so vorstellen, das ist so ein hohles Rohr aus Kohlefaser oder Glasfaser, das an so Gelenkpunkten immer einfach ein Loch hat und es ist zusammengeknickt. Und dann wird es zusammengepresst, sodass es flach ist. Und die Energie, die dabei gespeichert wird, das flach zu pressen, die wurde dann später verwendet, um das wieder auszufalten. Ja, das ist einfach, man machte dann den Deckel auf und dann haben die ganzen flach gepressten Elemente wollten sich eben wieder ausdehnen und dadurch hat sich das dann so ausgefaltet.
Ah, pfiffig. Das heißt, man braucht ja da gar keine Motoren oder sonst irgendwelche Sachen, sondern man hat einfach die Bewegungsenergie da einmal reingedrückt und dann nicht entweichen lassen und dann einfach Deckel auf und dann kommt das wie so ein Kasperle an der Spirale einfach rausgeschossen.
Genau. Nur um den Deckel aufzumachen, hat man eben so pyrotechnische Bolzen, die dann gesprengt werden, damit der Deckel aufgeht. Mhm.
Das ist ja so der Standard, ne?
Genau.
In der Raumfahrttechnik. Einfach alles wegsprengen. Funktioniert gut, geht schnell, billig.
Genau.
Aha.
Das soll ja.
Und dann hat sich das Ding automatisch in so eine lange, ich meine, wenn es da so aufgeht, dann kann es ja auch sein, dass es sich danach gleich wieder zusammenklappt. Rasselt das dann ein oder was war da dir?
Ja, das war nämlich dann auch das Problem. Ursprünglich war ja die gesamte Missionsphase von Mars Express nur auf 2 Jahre gedacht. Also Hauptmission ein Marsjahr. Ein Marsjahr ist 2 Erdenjahre ungefähr. Und dann noch eine Extended, also eine erweiterte Missionsphase von einem weiteren Marsjahr. Und eigentlich hätte dann schon von Anfang an bei der Ankunft an Mars diese Antenne ausgeklappt werden sollen, weil Teile von dieser Wissenschaft waren eben auch in der Hauptmission inbegriffen. Aber man hat dann bei Ankunft entschieden, weil es eine Studie gab, dass diese Ausfaltung der Antenne eventuell nicht klappen könnte oder dass die Antenne beim Ausklappen wieder zurückschwenken könnte und eventuell irgendwelche anderen lebenswichtigen Subsysteme verletzen könnte.
So wie die Solarpaneele?
So wie die Solarpaneele oder die Funkantenne, die den Funkkontakt mit der Erde aufrecht hält.
Ja.
Und dann hat man entschieden, das wird erst gemacht, wenn wir mit den ganzen anderen wissenschaftlichen Hauptzielen fertig sind. Hm. Und wenn das erste Marsjahr vorbei ist, dann klappen wir erst die Marsantenne aus.
Die Studie ist dann sozusagen erst während des Fluges erstellt worden, oder?
Genau, die Studie oder das Ergebnis der Studie, das kam dann erst während des Fluges, während der Transferphase an. Und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass eben das Ausklappen auf später verschoben wird.
Holla. Das überrascht mich ja, weil normalerweise doch eigentlich immer alles bis ins Letzte geprüft und getestet und durchdacht sein muss. Oder gab es dann irgendwie noch so einen späten Zweifler, der meinte, lass uns lieber nochmal nachrechnen?
Ja, ich vermute mal. Das war irgendjemand, der hat dann noch eine Computersimulation draus gemacht. Das hat man wahrscheinlich vorher alle schon im Labor getestet, aber ist schwierig, weil natürlich das alles in Schwerelosigkeit passiert und so eine 20 Meter Antenne kann man jetzt auch schlecht in einem Parabelflug ausprobieren. Also das, von daher war das ein bisschen kurzfristig.
Okay. Und hat es dann geklappt?
Ja, das hat dann geklappt. Allerdings konnte dann unsere Flugdynamikabteilung feststellen, nachdem das erste, das hat man also dann in Schritten gemacht, ja. Immer erstmal den ersten 20-Meter-Arm ausklappen, dann den zweiten 20-Meter-Arm, dann ist da noch so ein dritter kleiner Arm, der senkrecht zu den zwei 20-Meter-Armen läuft, mit nur 7 Metern. Die hat man alle so einen nach dem anderen ausgeklappt. Und nach dem ersten haben wir dann in dem Verhalten, wie der Satellit schwenkt, ja, wie viel Energie der braucht, um ein Schwenkmanöver durchzuführen, konnte man feststellen, dass irgendwas nicht ganz stimmt, wie man es erwartet hat. Mhm. Und dass wahrscheinlich ein Segment von dieser Antenne am Ende nicht ganz ausgeklappt war, sondern in so einem Winkel feststeckte.
Ah.
Und das hat man dann, da hat man dann verschiedene Sachen probiert, das auszuklappen oder vollständig auszuklappen. Und letztendlich hat es dann dadurch geklappt, dass man diesen Knick in die Sonne gerichtet hat und durch Aufheizen hat es dann geklappt, ja, wurde das aufgeschnalzt.
Ah, echt, na, das ist ja erstaunlich. Das heißt, einerseits hat man natürlich so eine Erwartungsmessung, dass wenn man da jetzt so eine Unwucht eigentlich reinbringt, Manöver macht, dass es sich dann eben nach der 10. Nachkommastelle wahrscheinlich so und so verhält.
Genau.
Und wenn das halt nicht kommt, also es ist auch nicht so, dass man das hier sich jetzt, es gab keine Kamera, mit der man das hätte beobachten können.
Nein, leider nicht.
Das Ding kann sich nicht selber beobachten.
Man wünscht sich oft, da wären mehr Kameras an Bord, die alle möglichen Teile beobachten, aber leider gab es da nur eine von, die...
Verstehe, und die hat sich den Mars angeguckt.
Ja, die war für den Beagle, um den Beagle anzugucken und zu sehen, wie der Beagle wegfliegt.
Genau, Beagle der Länder, da müssen wir natürlich noch drauf kommen. Bleiben wir nochmal kurz bei dieser Antenne. Also das hat dann sozusagen gereicht. Also kurz gesagt, eigentlich hat das Ding ganz gut funktioniert, nur das letzte Quäntchen hat gefehlt. Ja. Hat sich damit die Aussage dieser Studie in gewisser Hinsicht bewahrheitet? Also war das sozusagen das, was da als Szenario auch vorhergesagt wurde oder für möglich gehalten wurde?
Nee, die Studie, die war damit eigentlich damit widerlegt, weil es hat ja offensichtlich nicht zurückgeschnalzt und nichts kaputt gemacht.
Okay.
Das lebenswichtig gewesen wäre.
Hurra.
Hurra, ja.
Okay, das ist super. Also dieses Radar, was eben mit dieser Mega-Antenne im wahrsten Sinne des Wortes tief blicken lässt.
Genau, ja.
Was sind die anderen
dann
wichtigen
gibt's noch,
Instrumente,
dann
die
wichtig
mit auf die Reise gehen?
Ist natürlich noch Omega. Das ist eine Infrarotkamera, mit der man die Zusammensetzung des Oberflächengesteins feststellen kann. Also mehr oder weniger eine ziemlich wie eine normale Fotokamera, dass die nur in verschiedenen Infrarotkanälen das Licht auffängt und nicht im visuellen.
Also
es hat auch
einen
visuellen Kanal, aber genau, das macht ist eher so eine Wärmebildkamera.
Mhm. Warum schaut man sich die Temperatur an? Ist da drum, wirklich rauszufinden,
was es geht so im Inneren? Nicht nur um die Temperatur, sondern es geht eigentlich hauptsächlich darum, rauszufinden, wie stark verschiedene Frequenzen sichtbar sind. Dadurch kann man den Hinweis auf verschiedenste Moleküle und also das Vorhandensein von verschiedensten Elementen auf der Oberfläche
feststellen. Also an der wieder diese Spektroskopie machen kann. Aha.
Dann ein auch sehr wichtiges Instrument ist natürlich auch das HRSC, die High Resolution Stereo Camera. Die ist übrigens auch vom DLR hergestellt.
Ja.
Und die kann hochauflösende Bilder von der Oberfläche machen, im sichtbaren Bereich. Und das Besondere daran ist, die kann Stereobilder machen. Also die hat verschiedene Kanäle, die hat drei Farbkanäle, die ein bisschen vorwärts in der Flugbahn gucken. Und drei Farbkanäle, die nach unten, direkt senkrecht nach unten gucken. Und drei Farbkanäle, die so ein bisschen schräg nach hinten gucken. Und wenn man jetzt eine Stelle überfliegt, dann hat man da ein Bild, das von vorne quasi auf die Stelle auf der Oberfläche guckt und einmal von hinten, wenn man schon vorbeigeflogen ist. Und die Bilder kann man dann zusammenrechnen. Da kann man dann ein 3D-Bild draus rechnen. Und das haben die meisten bestimmt schon mal gesehen, die 3D-Bilder vom Mars. Es ist ja vor kurzem erst wieder von einem tollen Krater ein Bild veröffentlicht worden. Die sind wirklich atemberaubend. Das sieht man dann in Farbe ungefähr so, wie es vielleicht auch für einen Astronauten dort aussehen würde und in 3D.
Hätte man nicht diese Höhenvermessung auch gut mit dem Radar machen können?
Die kann man auch gut mit dem Radar machen, ja, die Höhenvermessung. Aber die 3D-Bilder, dass man das so stereoskopisch auch angucken kann, da gibt es ja da nicht nur, man kann also dann auch so eine Art virtuellen Flug über die Oberfläche machen, das machen die vom DLR immer ganz schön. Da kann man dann, wenn man die Information hat über die dreidimensionale Oberfläche und dann auch noch das überlagerte Farb, die überlagerte Farb,
also man hat halt nicht nur ein Karte. 3D-Modell, wie man es mit Radar machen könnte, sondern genau. Man weiß auch, wie es aussieht. Also man hat sozusagen richtig dreidimensionale Fotografie an der Stelle.
Genau. Außerdem ist natürlich das Radar, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, es hat nicht so eine Oberflächenauflösung, sondern es hat mehr eine Tiefenauflösung. Mhm. Also da könnte ich jetzt nur wirklich eine Aussage drüber treffen, wie hoch ist der Punkt genau unter mir, aber nicht in einem zweidimensionalen Bereich, den ich mit einer Kamera angucke.
Ja, das heißt, mit der Kamera kriegt man gegebenenfalls auch noch Überhänge, überstehende Sachen mit.
Ja, vor allem sieht man auch ein bisschen rechts und links und vorne und hinten und nicht nur genau den einen Punkt, über dem ich gerade in dem Moment, wo ich das Signal geschickt habe, drüber geflogen bin.
Hier im Gespräch mit Tillmann Bohn, was ich hier vor einiger Zeit über den Merkur hatte, bemerkte er auch an, dass die HSRC-Kamera, da haben wir uns nämlich, das war nämlich gerade in der Woche der Landung von Curiosity, deswegen war das natürlich dann auch gleich ein Thema in der Sendung, merkte er auch an, dass die HSRC-Kamera ja auch die Bilder für diesen bemerkenswerten Trailer, der von der NASA produziert worden vor der Landung verwendet wurden, dass das sozusagen dieses ganze Basismaterial ist, aus dem man jetzt diese hübschen Filmchen machen kann.
Ja, das ist so. Ja,
und was heißt hochauflösend dann konkret? Also wie hochauflösend ist das jetzt? Was ist hoch?
Hochauflösend ist 10 Meter pro Pixel ungefähr jetzt bei dieser Stereokamera. Mhm. Das hängt aber allerdings auch von der Höhe ab, aus der man das Bild gemacht hat. Mars Express ist ja in einem hochelliptischen Orbit, das heißt, der ist bei jedem Orbit fliegt er einmal ganz nah ran an den Mars auf bis zu 300 Kilometer und dann auch wieder ganz weit weg auf eine Höhe von über 10.000 Kilometer. Mhm. Also es ist schon ein ziemlich gewaltiger Höhenunterschied, den der jedes Mal durchmacht und die Bilder, die werden normalerweise immer so nah wie möglich an der Oberfläche aufgenommen, also so 300 Kilometer, aber im Laufe der Zeit hat sich der Orbit auch geändert, also mal war das auch schon tiefer bei ungefähr 250 Kilometer Und von daher ändert sich eben, ist die höchste Auflösung liegt etwa bei 10 Meter pro Pixel, aber es kann auch mal 20 Meter pro Pixel sein, je nachdem, in welcher Höhe das Bild aufgenommen wurde.
Mhm.
Und dann hat die Kamera auch noch einen super hochauflösenden Kanal. Der kann allerdings keine 3D-Bilder erzeugen. Die kann dann bis zu 2 Meter pro Pixel Bilder machen.
Das ist schon relativ viel, wenn man aus 300 Kilometern Entfernung was fotografiert. Und das ist auch alles im Einsatz.
Also die SRC-Kamera, dieser Super Resolution Channel, der ist im Moment nicht mehr im Einsatz oder noch nicht wieder einsatzbereit, weil da gab es ein kleines Problem mit unserem Massenspeicher und da mussten dann einige Instrumentkonfigurationen an Bord geändert werden. Und darunter hat unter anderem auch dieser Super Resolution Channel gelitten, weil eine Stromversorgung an der jetzigen Konfiguration leider nicht angeschlossen ist.
Ah, das heißt, man musste auf so ein Backup-System ausweichen.
Genau.
Und das ist nicht im selben Maße mit allem anderen vernetzt,
genau,
wie das Original.
Das liegt auch unter anderem daran, dass es eine Express-Mission ist und alles eben
schnell
zusammengebaut worden ist und manche Sachen auch in letzter Minute noch eingebaut worden sind. Dieser Super Resolution Channel, der wurde auch nachträglich noch mit angebaut.
Hm.
Und der ist eben dann auch nicht hundertprozentig kreuzverkabelt worden.
Weil dafür nicht die Zeit war.
Weil die Zeit nicht dafür war, genau.
Ah, ja. Hektisch. Ja, aber man kann ja nicht irgendwann starten, man muss ja auch genau das richtige Fenster treffen, weil sonst ist der Mars ja wieder weg.
Genau, gerade mit diesen Hohmann-Transfers, da kann man nicht irgendwann losfliegen, da muss man genau im richtigen Moment starten, weil sonst würde die Reise bei weitem länger als 6 Monate dauern.
Und dann muss man wieder 2 Jahre warten, bis der Mars wieder eingeholt wurde.
Genau.
Oder einen wieder.
Nee,
Erde ist schneller,
wird von der Erde eingeholt,
ja.
Genau.
Vielleicht nochmal zu dem Orbit. Ich erinnere mich auch gerade jetzt wieder, Venus Express hat ja auch so eine hochelliptische Bahn. Da ist es sogar, glaube ich, noch ein bisschen extremer.
Da ist noch extremer, ja.
Wobei es bei Venus Express so ist, dass man immer am Nordpol nah dran ist.
Ja, genau.
Und sich das nicht bewegt. Aber der Orbit von Mars Express ist zwar immer eine Ellipse, aber der Punkt, wo man dem Mars am nächsten ist, ist sozusagen
der
immer
wandert.
Woanders. Der,
ja,
wandert.
Der wandert, genau. Und zwar, Mars Express ist auch in einer polaren Umlaufbahn. Das heißt, wenn man den Mars durchschneiden würde in der Ebene, in der sich Mars Express immer um den Mars rum bewegt, dann wäre der Pol ganz nah an diesem Schnittpunkt dran.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber der Punkt, wo Mars Express immer am nächsten an Mars dran ist, der wandert immer so rum, vom Nordpol zum Südpol, zum Nordpol zum Südpol.
Also das Ding
und
eiert.
So weiter. Und das, genau, das eiert. Und das,
wie lange braucht er für einmal rum?
Ungefähr 9 Monate.
Ich meine, wie lange braucht er für einen Orbit?
Für einen Orbit 7 Stunden.
7 Stunden.
Genau.
Und nach diesen 7 Stunden ist er so gefühlt wie weit mit seinem nächsten Punkt weiter marschiert? So ein bisschen oder ganz woanders?
Bisschen, ganz
oder
bisschen.
Ganz bisschen.
Also okay, der Breitengrad ändert sich nur ganz bisschen.
Ja.
Aber der Längengrad ändert sich natürlich gehörig, weil der Mars selbst dreht sich genauso schnell wie die Erde etwa. Also der Mars-Tag ist
24,6 sind es, glaube ich.
Genau. Hm? Etwas länger als der Erdentag.
6 Stunden. 40 Minuten mehr sind es, glaube ich.
Ist gut möglich, ja. Und deswegen die 7 Stunden, da passt das nicht, ja. Das gibt dann keine Resonanz wirklich.
Hm?
Also wir haben schon vorher wurden Resonanzorbits geflogen mit verschiedenen Resonanzparametern, also nach wie vielen Tagen oder nach wie vielen Orbits sich die gleiche
Stelle wiederholt,
ja, über die man drüber fliegt. Aber mittlerweile haben wir einen sogenannten Free Drift Orbit. Da wird also einfach geflogen, wie es von der Physik her kommt. Da muss man dann auch nicht den Orbit ständig nachkorrigieren.
Ah, verstehe. Das heißt, man überlässt es sozusagen ein bisschen dem dem Zufall oder der freien Gestaltung durch die Kräfte, die dort eben wirken. Aber nach so Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt man dann halt eigentlich überall mal auch irgendwann vorbei.
Genau, genau.
Naja, dass man das gar nicht groß planen muss. Das heißt, 7 Stunden einmal rum, man kommt dann immer wieder irgendwo anders, näher ran, dort wird dann fotografiert, Blitzlicht, Gewitter, genau. Sozusagen der aber Mars das, im Spotlight und dann setzt man das daraus zusammen. Genau.
Das kann man aber relativ gut im Voraus berechnen, wo der Satellit wann sein wird, mhm. Und die Wissenschaftler, die nehmen das dann auch her, um schon teilweise 4 Monate im Voraus zu planen, wann, wo sie jetzt welches Bild machen wollen.
Mhm. Der Lander, Beagle, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Man kann es ja gleich sagen, nicht zu Unrecht, weil es ja misslungen ist. Das heißt, es gab nicht nur die eigentliche, den eigentlichen Satelliten, der jetzt nach wie vor erfolgreich den Mars umrundet, sondern man war ganz kühn und hat gesagt, okay, wir wollen jetzt auch noch was abwerfen. Was war denn der eigentliche Plan? Und was ist schiefgegangen?
Der eigentliche Plan war, dass man eben ein Landungssystem hat, das unter anderem dazu dient, die Erfahrung zu sammeln und die Technologie auf den Prüfstand zu stellen, dass man auf dem Mars landen kann. Und zum anderen natürlich auch direkt aus erster Hand Gesteinsproben zu haben und den Boden zu untersuchen. Der hat ja auch unter anderem einen kleinen Bohrer dabei, der Beagle. Das war so eine kleine Scheibe, die dann so vier kreisrunde Solarpaneele ausgeklappt hätte, wenn sie denn sicher gelandet wäre. Und dann hätte sich so ein kleiner robotischer Arm ausgefaltet und mit einer Kamera dran und einem Bohrer und so weiter. Ja. Und das hat halt leider, da hat halt die Landung leider nicht geklappt. Eigentlich weiß man gar nicht genau, welcher Teil der Landung nicht so ganz genau geklappt hat, weil der Beagle hat ja sobald er von Mars Express abgekoppelt war, war kein Funkkontakt vorgesehen vom Missionsdesign her bis zur erfolgreichen Landung.
Die es dann nicht gab.
Die es dann nicht gab.
Man hat das Ding abgeworfen und seitdem war nichts wieder von ihm zu hören.
Da gibt's noch diese kleine Kamera, die wir jetzt auch als Mars Webcam verwenden. Die sogenannte VMC.
Mhm.
Die hat dann noch Bilder von dem Beagle gemacht, nachdem er abgekoppelt war. Und
noch
ist er
Flug.
Dann so noch im Flug, mhm. Ja, bis er dann auch so zum kleinen Pünktchen verschwunden ist. Und das war das Letzte, was man von dem Beagle je gesehen und gehört hat.
Also vermutlich wird er schon auf der Oberfläche angekommen sein, weil sehr viele andere Optionen gab es wahrscheinlich nicht.
Möglicherweise etwas zu schnell angekommen.
Mhm. Und dabei kaputt gegangen. Ja. Schade.
Gibt da eine Reihe von Dingen, die fehlgeschlagen sein können. Es können die Fallschirme können nicht aufgegangen sein. Es kann sein, dass von den Ballons, der hat ja so ein Ballonpolster-Landesystem gehabt, dass da welche nicht aufgeblasen sind. Aber das kann man alles nicht nachvollziehen.
Hm. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne?
Ja.
Man dann noch nicht mal weiß, woran es jetzt eigentlich gelegen hat. Aber nichtsdestotrotz ist ja Mars Express an sich eine sehr erfolgreiche Mission geworden.
Ja, durch die vielen dreidimensionalen, hochauflösenden Fotos, mhm. Die man auch sehr oft sieht. Und außerdem, weil eben auch Wasser nachgewiesen wurde von dem Satelliten.
Also für eine erste Mission schon mal gar nicht so wenig. Und vor allem lebt das Ding ja auch immer noch. Also
genau,
ist ja
das ist
noch alles nicht vorbei.
Nur für 4 Jahre vorgesehen war. Jetzt fliegen ja mittlerweile schon über 9 Jahre. Ist das eigentlich schon eine ganz gute Leistung?
Mhm. Es gibt ja nicht nur den Mars, sondern der Mars hat ja, was viele nicht so, glaube ich, immer so auf dem Zeiger haben, hat ja auch noch einen Mond.
Genau.
Phobos.
Der hat eigentlich noch 2 Monde.
2?
Phobos und Deimos.
Ah ja, allerdings, das ist ja noch einer.
Der Deimos ist
noch kleiner
als der Phobos.
Sind eigentlich nicht so richtige Monde, so, also wenn man das so als Erdenmensch mal sagen darf, so, also so ein richtiger Mond ist das ja nicht.
Ja, der ist ja noch nicht mal rund. War ja noch nicht mal einer drauf.
Genau. Ja, der scheint sich da auch sehr zu wehren, erobert zu
werden. Ja, der Russland wollte ja da eine Landungsfähre hinschicken. Die hat es leider nicht weiter hinaus über den Erdorbit hinaus geschafft. Die ist leider wieder zurück auf die Erde gefallen.
Die russische Pechsträhne mit dem Mars hält leider an.
Leider.
Spielt der Phobos für Mars Express in irgendeiner Form eine Rolle?
Ja, Phobos spielt eine sehr große Rolle für Mars Express. Und zwar, der Phobos fliegt auf einer Umlaufbahn von ungefähr 4000 Kilometer Höhe über der Marsoberfläche.
Hm. Mars am Express Äquator. Ja auch.
Und Mars so Express fliegt ja zwischen 300 und 10.000 Kilometer.
Mhm.
Und dadurch, dass sich eben der nächste Punkt, also das Perizentrum, immer so zwischen Nord- und Südpol herumdreht, kommt die Umlaufbahn auch öfters mal in die Quere mit der Umlaufbahn von Phobos. Allerdings muss man sich das so vorstellen, dass der Phobos ist ja nicht immer an jedem Punkt in seiner Umlaufbahn gleichzeitig und Mars Express auch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich die beide treffen, ist relativ gering. Aber es gibt dann doch immer alle 6 Monate eine Gelegenheit für die Wissenschaftler, ein schönes, hochauflösendes Bild vom Phobos zu machen, weil man da relativ nahe rankommt.
Wie nah ist man dann?
Also das nächste war, soweit ich weiß, schon mal unter 100 Kilometer.
Unter 100?
Unter 100 Kilometer.
Aha.
Ja.
Und dann kann man auch mit allen Instrumenten draufgehen? Also kann man den so drehen, dass er dann alles auf...
Diejenigen, die üblicherweise auch die Marsoberfläche fotografieren, die kann man auch alle auf den Phobos verwenden.
Mhm.
Also HRSC, Omega, PFS, Marsis, ja, also mit Radar macht man da auch was.
Mhm.
Die können alle verwendet werden.
Ja, ich sehe gerade so ein paar Fotos, die kann ich jetzt nicht ausreichend beschreiben, aber sieht so ein bisschen aus wie eine Kartoffel.
Ja, das ist das häufigste, die häufigste Aussage, die man so hört. Ja,
das
Phobos sieht aus wie eine Kartoffel.
Passt, das stimmt. Ganz gut. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Stein, so, aber ist halt so ein bisschen kartoffelartig geformt. Also es ist wirklich mehr so ein Trabant als ein richtiger Mond.
Der hat auch ziemlich viele Krater. Manche sind sogar so groß, dass es die Oberfläche so verformt, weil der Krater schon fast halb so groß ist wie der Mond selber.
Mhm. Sprich, Mars Express liefert so einen konstanten Datenstrom, seit es dort herumfliegt.
Ja.
Und ist sozusagen, also wie lange geht das so noch weiter? Also ist das...
Wovon
hängt das jetzt ab?
Das also hängt
im Wesentlichen, lebt er von seinen Solarzellen, das ist die einzige Energiequelle. Oder gibt's
genau, ne? Es gibt auch noch andere Energiequellen. Und zwar, es gibt auch noch Treibstoff an Bord, der regelmäßig dazu verwendet werden muss, um die Schwungräder zu entladen. Ja, also der Mars Express, der bewegt sich, der rotiert, um jetzt ein bestimmtes Instrument an eine bestimmte Stelle zu zeigen oder auch um die Funkantenne zur Erde zu richten. Der bewegt sich da mit Schwungrädern. Ja, das funktioniert über das Impulserhaltungsgesetz. Ich drehe ein Schwungrad an, mache das schneller. Damit dreht sich Mars Express in die andere Richtung, im Gegensatz zu dem Schwungrad.
Mhm.
Da sind 4 Stück drin. Damit kann man das komplette Raumfahrzeug in alle Richtungen steuern. Allerdings gibt es äußere Einflüsse, die jetzt versuchen, den Satelliten mal hierhin und mal dahin zu drehen. Und das wird dann von den Schwungrädern ausgeglichen und die nehmen dadurch Energie auf von außen, die man wieder zurücksetzen muss, weil die haben natürlich nicht unendlich viel Kapazität. Die können nicht unendlich schnell oder auch, die sollen auch nicht zu langsam laufen.
Ja.
Und dafür braucht man regelmäßig, macht man ein kleines Manöver, muss dann mit den Steuerdüsen quasi dann gegenhalten, wenn man die Schwungräder wieder auf einen bequem, in einem bequemen Drehzahlbereich fährt.
Ah, verstehe.
Ja, das ist das eine, also da Treibstoff.
Also was sind das so für Ereignisse? Ist das so ein Vorbeiflug an Phobos? Erzeugt das solche Energien?
Phobos eher nicht, aber dadurch, wir fliegen ja jeden Orbit einmal ziemlich nah an Mars vorbei. Okay. Das erzeugt die eine der Hauptenergien. Und das andere ist, die Solarzellen, die kriegen ständig einen Druck von dem Sonnenwind ab. Die werden, also die ganzen Photonen, die von der Sonne ausgehen, die drücken so auf die Solarzellen drauf. Und da die Achse nicht ganz durch das Massenzentrum hindurch geht, diese Aufhängungsachse der Solarzellen, gibt es da so einen Hebelarm und das drückt dann das Raumfahrzeug immer so ein bisschen nach hinten weg. Hm. Und diese Energie, die wird dann auch von den Rädern aufgenommen. Ja. Und ja, das ist also, dafür brauchen wir ab und zu, jeden Tag einmal ungefähr, ein bisschen was, ganz wenig, so nicht mal ein halbes Gramm Treibstoff. Und das ist also definitiv eine Ressource, die irgendwann mal
nicht mal eventuell, ein halbes Gramm.
Nicht mal ein halbes Gramm, ja.
Das ist, wow. So fein kann man das dosieren.
So fein kann man das dosieren, ja.
Ist ja Raketenwissenschaft, ist das
ja. Absolut.
Absolut. Immer wieder faszinierend, diese Details. Ja. Vielleicht noch mal ein anderes Detail, auch wenn ich dann so ein bisschen immer den kleinen Problemen und gescheiterten Details auf den Leib rücke. Aber ich finde das auch eigentlich immer am faszinierendsten. Ich meine, wenn alles klappt, das ist es eigentlich fast langweilig. Aber wenn mal was schief geht, dann ist ja wirklich auch die ganze Hirnmasse des Teams gefragt, um dann einfach dem entgegenzugehen. Es sind ja noch ein paar andere Sachen nicht so gut gelaufen. Du hast ja vorhin das schon erwähnt mit dem Massenspeicher, was dann Auswirkungen hatte, unter anderem dann eben für die Stromversorgung oder die Datenzuleitung von dem HSRC-Instrument. Kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was da jetzt eigentlich das Problem war und wie komplex die Auswirkungen auf das Gesamtsystem dann sind?
Ja, und zwar, wir hatten unser Massenspeicher, der hat so eine Controller-Chip, der die Speicherbänke dann anspricht. Und der hat plötzlich nicht mehr funktioniert und dann wurde festgestellt, dass da irgendwo nicht der richtige Strom geflossen ist. Also soviel ich weiß, ist da irgendwo weniger Strom geflossen als eigentlich erwartet. Das heißt, es wurde festgestellt, irgendwo ist da wahrscheinlich von der Hardware her was nicht mehr ganz in Ordnung. Es hat zwar dann wieder funktioniert, nachdem man das neu gestartet hat, also Strom abgeschaltet, wieder neu starten, wieder alles von vorne aufspielen, die ganzen Dateien und so weiter. Aber es ist dann nach kurzer Zeit wieder was passiert und man hat dann entschieden, dass wir eben auf den redundanten Controller zurückgreifen, der die Speicherbänke auch, die gleichen Speicherbänke ansprechen kann, aber der eben auf dieser redundanten B-Seite ist. Und das hat wiederum zur Folge gehabt, dass man einige der Instrumente auch auf die B-Seite umschalten musste, weil die nicht kreuzverkabelt waren.
Das heißt, man war sozusagen zwangsläufig gezwungen, das Backup eines Instruments zu nehmen, was eigentlich gar nicht kaputt war, damit es überhaupt seine Daten noch abliefern kann. Verstehe. Mhm.
Und dann hat uns der zweite Controller allerdings auch noch Probleme bereitet. Mhm. Und zwar haben wir festgestellt, dass die Kommunikation zwischen dem Hauptcomputer und dem Controller ab und zu mal einen kleinen Aussetzer haben kann. Und der Hauptcomputer, der reagiert da ziemlich allergisch drauf. Der bringt dann das Raumfahrzeug sofort in einen Safe-Mode. Wenn der eine Anfrage an den Computer stellt, gib mir mal den nächsten Befehl, den du gespeichert hast, nee, an den Massenspeicher, ja. Weil unsere gesamte Befehlsliste, das Raumfahrzeug muss ja ferngesteuert sein, wegen der Zeit,
Dauer
zwischen Erde und Mars. Es muss alles genau programmiert sein. Das heißt, wir geben eine Timeline, ja, geben wir vor.
Also ein Fahrplan.
Genau, so was wie ein Fahrplan, ja, wo genau alles nach minutiös und sekundengenau geplant ist, welche Befehle wann ablaufen müssen. Und der Speicher, der diese ganzen Befehle speichert, der befindet sich auch auf dem Massenspeicher. Und der Hauptcomputer muss dann eben vom Massenspeicher immer wieder fragen, gib mir mal die nächsten paar Befehle, die ich jetzt gleich ausführen muss. Und wenn der da mal nicht rechtzeitig antwortet, der Massenspeicher, dann sagt der Hauptcomputer, hier ist irgendwas ganz, ganz faul. Ich kann so nicht weitermachen, weil ich nicht sicher sein kann, dass alles sicher abläuft, dass ich alle Befehle gekriegt habe, die vom Boden her einprogrammiert worden sind. Aha. Und wenn da einer fehlt, könnte er theoretisch irgendein gravierendes Problem zur Folge haben. Also schaltet dann erstmal auf Sicherheitsmodus und sagt, ja, irgendwas stimmt nicht mit meinen Komponenten. Und ich schalte jetzt den kompletten Satellit in einen Sicherheitsparkmodus. Es hat immer wieder auch zur Folge dieser Safe-Mode, dass eine nicht zu vernachlässigende Menge Treibstoff verbraucht wird, weil der erstmal sagt, ja, Moment mal, vielleicht ist ja nicht nur das kaputt, sondern es könnte auch noch was anderes kaputt sein. Also erstmal zurückgehen auf Null, auf Anfang, und ich fange von vorne an. Ich suche erstmal, wo ist die Sonne. Dann stelle ich fest, dann checke ich, ob meine Star-Tracker noch funktionieren. Und dann suche ich mal die Erde und dann versuche ich, Verbindung mit der Erde aufzunehmen. Und das wird aber alles erstmal auch ohne Schwungräder gemacht. Die werden dann auch im Laufe dieser Erdsuche erst eingeschaltet und dabei wird dann auch einiges an Treibstoff verwendet. Also
jeder Fehler verbraucht Treibstoff und kostet auch viel Zeit, weil wenn er sich sozusagen selbstständig erstmal der Sonne zuwendet, nehme ich jetzt mal an, damit irgendwie auch genug Energie da ist und dann mit der Erde funkt, das dauert ja auch alles.
Genau, eben. Ja, und dann haben wir uns entschlossen.
Wie oft hat er das jetzt gemacht? Dann ist dann am laufenden Meter aufgetreten.
Das ist dann im August ist das erste Problem mit der A-Seite von dem Speicher aufgetreten und dann im September und Oktober sind die Probleme mit der B-Seite aufgetreten und seitdem haben wir uns dann eben entschieden, es waren dann dreimal war das Safe Mode. Mhm. Und wir haben uns dann entschieden, wir verlassen uns jetzt nicht mehr auf den Kommandospeicher in dem Massenspeicher, sondern wir nehmen so eine Art kurzes RAM-Speichergedächtnis von dem Hauptcomputer her, um dort eine geringere Menge von vorprogrammierten Befehlen zu speichern. Allerdings mussten wir dann eben schauen, dass der auch immer wieder schön aufgefüllt wird und rechtzeitig aufgefüllt wird.
Also wie viel geringer als?
Ja, vorher in dem Massenspeicher hatten wir Platz für 3000 vorprogrammierte Befehle und in dem RAM-Speicher von dem Hauptcomputer ist nur noch Platz für 117.
Oh.
Also von 3000 auf 117. Und das Problem wurde dann durch einen cleveren...
Wie weit kann man mit 117 Kommandos? Wie umfangreich sind diese Kommandos? Also wie viele Kommandos müssen ausgeführt werden, um so ein Tagesprogramm abzuleisten? Nur mal so ein Gefühl dafür
zu bekommen. Also die Kommandos haben natürlich auch unterschiedliche Aufgaben. Also da zum Beispiel ein Teil der Kommandos steuert die Kommunikation, wann die Antenne ein- und ausgeschaltet wird, wann der Sender für die Erdkommunikation ein- und ausgeschaltet wird. Dann wann Daten von dem Massenspeicher zur Erde geschickt werden, wenn irgendwelche Flugmanöver, Schwenkmanöver durchgeführt werden. Das ist relativ aufwendig, das braucht relativ viele Befehle. Wenn man ganz genau, Sekunde für Sekunde, muss der Satellit ganz genau wissen, in welche Richtung er jetzt mit welcher Achse zeigen muss. Und wann zum Beispiel auch so eine Schwungradentladung vorgenommen werden muss, wann die Solarpaneele
sich. Okay, also die haben alle so eine unterschiedliche Komplexität, aber so im Mittel, Mittel. Also, sagt so, um so einen Tag so zu durchzustehen, so ein Mars-Tag oder auch ein Erdentag ist ja fast das gleiche. So, was verbraucht er? Da braucht er so 10 oder braucht er so 100 ja. oder braucht er 2000 oder wie
also,
viel ist das so?
Momentan, jetzt mit allen unseren Verbesserungen, schaffen es wir mit etwa 2.000 bis 3.000 pro Woche.
Okay, das heißt, man muss dann am Tag
man jetzt muss mehrmals
mehrere
am
Male
Tag,
aktualisieren, genau. damit immer wieder was zu tun ist.
Das, ja, allerdings das Aktualisieren, das nehmen wir dann auch wieder aus dem Massenspeicher vor. Nur wir haben das Konzept so geändert, dass der Hauptcomputer nicht selber dafür verantwortlich ist, welche Befehle jetzt und in welche Geschwindigkeit er Befehle vom Massenspeicher nachlädt, sondern er kriegt immer von uns vordefinierte Pakete, die zwischen 2 Kommandos und auch bis zu 70 Kommandos groß sein können und auch von uns vorberechnete Zeitpunkte, wann die geladen werden müssen.
Ja.
Und das hat uns dann... Das ermöglicht uns dann jetzt genauso wieder zu
verstehe. Die gleiche
Wissenschaft zu machen wie vorher.
So softwaretechnisch ausgedrückt, ihr habt das so auf so ein Transaktionsmodell umgesetzt. Ihr holt euch sozusagen immer zusammenhängende Schritte, die sozusagen dann auch wirklich vollständig alle gemacht werden müssen, so weit rüber. Und wenn es dann im RAM ist, dann kann man auch sagen, okay, führ das jetzt mal aus, dann fehlt da halt keiner.
Genau, dann fehlt da nichts. Und wenn jetzt mal eine von diesen Dateien, die jetzt so ein Paket beinhaltet, wenn die nicht komplett geladen werden kann, dann ist das zwar schade, dann funktioniert, hat halt irgendeine wissenschaftliche Beobachtung nicht stattgefunden oder es wurde der Funksender nicht eingeschaltet oder irgendwie sowas.
Aber, es geht nicht in Safe Mode
und wir wissen, wie wir das Problem glattbügeln können oder.
Verstehe.
Es geht weiter.
Ja. Jetzt ist da ja eine Menge los am Mars. Das ist ja jetzt nicht so wie, was weiß ich, wo ist gerade wenig los? Venus, ja, also. Sehr viel fliegt nicht herum, nur beim Mars ist ja richtig Alarm. Also da sind ja allein 2 Fahrzeuge jetzt auf der Marsoberfläche noch unterwegs. Es gibt von der NASA noch 2 weitere Satelliten, die
Genau.
den Mars umfliegen. Den MRO, Mars Reconnaissance Orbiter und dann, wie heißt der andere, Mars Odyssey.
Mars Odyssey.
Ja. Wie ist da also inwiefern betrifft einen das, dass sozusagen noch andere Missionen da sind? Wie sehr tauscht man sich da mit der NASA aus? Macht da jeder so sein Ding oder stimmt man sich da auch in irgendeiner Form auch ab und übernimmt gegenseitig Sachen? Es gab ja jetzt auch so gerade um die Landung von Curiosity, würde mich auch mal interessieren, wie das gelaufen ist, da viel Zusammenarbeit. Was hat das für einen Einfluss?
Ja, also es gibt schon Abstimmung und das findet auf verschiedenen, in verschiedenen Ebenen statt. Also normalerweise macht hier jeder sein Ding, aber wir verwenden zum Beispiel auch die Bodenstationen der NASA aus dem Deep Space Network, DSN, der NASA, die bekommen wir zur Verfügung gestellt teilweise. Und also in der Woche 3 bis 4 Kontakte jedenfalls haben wir über solche DSN-Antennen mit unserem Mars Express. Und da ist eben teilweise so, dass wir zwar zuhören können, was unser Satellit zu uns sagt, aber wir können keine Kommandos schicken, weil die gleiche Antenne zur gleichen Zeit gerade für ein anderes NASA-Raumfahrzeug, sei es ein Lander oder ein Fahrzeug oder ein Orbiter zu sein. Aber jedenfalls die sogenannte Uplink-Kapazität, um jetzt Befehle hochzuschicken, kann immer nur einer.
Ja.
Ja, das geht nicht. Ja, können nicht mehrere Stau, gleichzeitig sprechen. Sonst,
Stau auf der Mars-Autobahn.
Aber zuhören kann man mehreren gleichzeitig. Da gibt es verschiedene Verschlüsselungs- oder wie sagt man da, Codierungsverfahren, sodass es verschiedene Kanäle gibt, die sich nicht in die Quere kommen, aber
Senden ist schwierig,
da geht immer nur einer.
Gut, aber ihr verwendet ja auch genauso die ESA-Systeme,
genau,
ESTRIC etc.
Da haben wir immer volle Sendekapazität.
Mhm.
Also das ist das eine, also das beeinflusst uns sozusagen eher passiv, weil wir kriegen die Station von der NASA, von dem DSN-Netzwerk schon so zugewiesen in dem Modus. Das ist dann auch nicht immer so, ja. Oft haben wir schon, meistens haben wir schon auch Sendekapazität, aber manchmal passiert das eben, dass eine Station dann die Sendekapazität nicht hat. Dann das andere ist, gut, also von der Flugbahn her kommen wir uns nicht in die Quere. Die sind viel niedriger als Mars Express. Die fliegen in Orbits so um die 200 Kilometer und die fliegen kreisrunde Orbits, keine elliptischen. Das heißt, da gibt es keine Konflikte.
Okay.
Aber jetzt zum Beispiel mit den Rovern, da haben wir ab und zu mit unserer Landeantenne, die ja eigentlich für unseren Beagle mit an Bord ist, um mit dem Beagle zu kommunizieren, da haben wir ab und zu in so einer Zusammenarbeit mit der NASA Funkkontakte mit den Rovern. Und das ist gedacht, um jetzt eben zum Beispiel, wenn die NASA ein Problem mit einem ihrer Orbiter hat, und die keinen Funkkontakt mit ihren Rovern aufnehmen können, dann ist das gesamte Mahlwerk quasi schon in Bewegung. Dann weiß jeder schon, wie er das machen muss, um jetzt über Mars Express einen Funkkontakt zu dem Rover herzustellen.
Hat das auch schon stattgefunden oder ist das jetzt nur so eine theoretische Vorbereitung für den Fall?
Nein, das hat schon stattgefunden. Mhm. Das hat auch schon, also jetzt vor der Curiosity-Landung schon stattgefunden, dass wir mit Opportunity und Spirit ab und zu mal kurze Funkkontakte hatten. Das war dann immer etwa so alle 6 Monate mal ein kurzer Funkkontakt.
So wie bei und Star Trek, so
auch
Grußfrequenzen.
Ja, genau. So. Das ist auch nicht mehr als so ein Hallo.
Aber man hat schon mal getestet, keine, genau. man versteht sich. Man
und man weiß, wie man jetzt einen Kontakt aufbauen könnte, einen ernsthaften Kontakt, falls mal was schief gehen sollte.
Schon so ein bisschen Internet eigentlich. Ne?
Ja, ist schon ein bisschen sowas wie ein Mars-Internet. Genau.
Nicht schlecht.
Ja, mit Curiosity hatten wir auch schon Funkverbindungen. Es wurden sogar auch schon Testkommandos zu Curiosity hingeschickt von Mars Express aus. Und bei der Landung natürlich von Curiosity, jetzt habe ich ja vorhin schon erzählt, wie das bei dem Beagle gelaufen ist, dass man während der Landung keinen Funkkontakt hatte mit dem Lander und dadurch auch nicht genau weiß, wann und in welcher Flugphase was schiefgelaufen ist. Und dabei haben wir eben der NASA auch mitgeholfen, jetzt bei dem atmosphärischen Eintritt in die Marsatmosphäre und bei der kompletten Landesequenz immer auf der Frequenz von Curiosity mitzuhören. Zwar haben wir also nicht wirklich Daten empfangen, aber zumindest die Funkfrequenz abgehört und da gibt's dann auch so verschiedene Töne, die da gesendet werden, um verschiedene Flugphasen zu markieren. Und das wurde alles da mitgehört und sozusagen auch als ein Sicherheitskanal, falls jetzt einer von den NASA-Orbitern nicht so wie geplant die Landung mitverfolgen konnte.
Mhm. Die Landung war ja jetzt relativ reibungslos, aber wäre halt jetzt was schiefgegangen, hätte auch Mars Express gegebenenfalls zur Analyse beitragen können.
Genau, man hätte dann quasi noch einen dritten Blickwinkel zusätzlich zu dem Odyssey und also Mars Odyssey und dem MRO gehabt, um jetzt genau zu analysieren, was denn wirklich schiefgelaufen
war. War denn das jetzt so getimt, dass wirklich alle drei Orbiter da auch in der Nähe waren?
Ja, das wurde sogar dann schon auch lange im Vorfeld wurde unser Orbit so angepasst, dass das dann auch genau zu dem richtigen Zeitpunkt Mars Express über die Landestelle drüber fliegt.
Also ist ja schon recht umfangreiches Maß an Koordination, was man da auch machen muss. Also
genau, ja.
Wie weiträumig wurde das im Vorfeld geplant? Also ist einem das erst so kurz vorher so, ach, ihr könntet ja auch mal...
Nee, da wurde schon mehr als ein Jahr vor dem Start des Curiosity Rovers wurden schon mit der NASA Verhandlungen geführt, in welchem Ausmaß dann man denn jetzt Support zur Verfügung stellt und wie es genau ablaufen soll, die ganzen Details, und mussten dann solche Daten ausgetauscht werden, eben wie, was wird die Landestelle sein. Ja, man hat also wirklich auf unserer Seite bis zu dem Zeitpunkt gewartet, dass die NASA jetzt endgültig die Landestelle aussucht, weil die hatten ja auch irgendwie drei Kandidaten zur Verfügung, welche Landestelle das genau sein wird. Und wir mussten eben dann warten, bis die das genau ausgewählt haben, um jetzt genau zu wissen, wie der Orbit denn angepasst werden muss und wie lange im Voraus am besten schon der Orbit angepasst werden muss, damit wir dann zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sind.
Und wann ist die letzte Entscheidung gefallen dann? Wie viel Zeit war da noch bis zur Landung, bis dann wirklich klar war, wir wollen jetzt hier in den Gale-Krater an die Stelle in etwa...
Das war, soweit ich weiß, sogar, das war schon noch bevor der gestartet ist, haben die das noch ausgesucht.
Okay, also da waren sie schon ganz...
2-3 Monate vorher.
Obwohl man es auch noch auf den letzten Metern gegebenenfalls hätte, also vielleicht nicht auf den letzten Metern, aber so auf den dem letzten Teil hätte auch noch justieren können, aber man hat sich dafür entschlossen und dann den Plan auch nicht mehr geändert.
Ja, da hätte man noch ein bisschen drehen können, aber
nicht mehr viel.
Nicht mehr viel.
Das war schon echt eine bemerkenswerte Punktlandung. Ich hatte ja mit dem Thema Spuren dann auch schon darüber gesprochen, so wie das so ist, wenn so auf internationaler Ebene so ein Projekt dann ist, was auch so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ihr werdet ja hier dann sicherlich auch alle mit großer Anspannung da dran teilgenommen haben und dann aber ja, eben auch noch aktiv sozusagen mitmessend. Also jetzt mal so ein bisschen beschreiben, wie der Tag für euch so gelaufen ist.
Gut, hier haben sich die meisten schon dann, auch obwohl es in relativ früher Stunde war, schon vor Ort eingefunden. Das war ja, die Punktlandung war um 5.18 Uhr nach internationaler
Zeit. Also Greenwich Mean Time.
Greenwich Mean Time, genau. Das heißt, es war hier so um 7 Uhr, zwei Stunden.
Ach so, war ja Sommerzeit. Ja,
war Sommerzeit, genau. Und natürlich hat man sich vorher schon, weil die ganze Anflugphase und das alles passiert ja auch schon vor der Landung, und deswegen hat man sich also schon so ungefähr um 5:30 oder so haben sich welche hier eingefunden, und dann wurde hier ESA TV mitverfolgt und NASA TV in verschiedenen Kontrollräumen. Ja, im Hauptkontrollraum war natürlich auch viel los, da war viel Presse. Deswegen war das Team da nicht, da waren nur 1-2 Leute vom Team im Hauptkontrollraum mit, um jetzt da nicht zu viel Leute da rumstehen zu haben. Aber wir haben auch noch unseren eigenen Kontrollraum, von da haben also auch verschiedene ESOC-Mitarbeiter das mitverfolgt. Aber gleichzeitig mitmessen ging natürlich bei uns dann nicht, weil Mars Express vom Design her nicht gleichzeitig mit dem Lander-Funkgerät was aufnehmen kann und es gleichzeitig zur Erde weiterschicken kann.
Ah, verstehe.
Ja, das muss erst aufnehmen
und dann
abspeichern
und dann
sich mit der Funkantenne zur Erde hindrehen und dann alles wieder zur Erde senden. Mhm. Und das hat dann eben etwa eine Dreiviertelstunde oder so gedauert, bis das dann letztendlich an der Erde ankam.
Und zu dem Zeitpunkt wusste man ja schon.
Da wusste man schon von der NASA, dass alles geklappt hat, genau. Da hat man dann aber noch interessante Daten dann filtern können, also wie jetzt die Dopplerfrequenz sich verändert hat während der Eintrittsphase, und ja.
Und jetzt kann man demnächst schöne hochauflösende Fotos auch schießen, wenn man dann mal zufällig über Curiosity schwebt. Oder hat das sogar schon stattgefunden?
Das weiß ich gar nicht, ob das schon stattgefunden hat, aber die Auflösung ist vermutlich von der Mars Express HRSC-Kamera nicht hoch genug, um da jetzt was zu erkennen.
Ah, okay.
Weil der Curiosity ist ja, ich glaube, der ist gerade mal so 3-4 Meter groß. Ja, und.
Aber dann ist es dann vom MRO? Also es gab ja schon ganz.
Der MRO, der hat eine viel höhere Auflösung. Der hat so ungefähr 10 bis 20 Zentimeter Auflösung.
Ah, okay, also das ist von dem die Fotos gewesen. Weil man sieht das ja jetzt schon nett, da diese Landestelle sogar mit den Wegspuren.
Genau, ja.
Langgefahren. Die, das ist wirklich absurd.
Die haben ja auch unmittelbar ein Foto von dem Curiosity noch am Fallschirm gemacht. Mhm. Dann kurz danach ein Foto von der Landestelle mit den ganzen abgesprengten Teilen, also der Sky Crane und die Fallschirme und der Hitzeschild und die Rückenschale, also alle diese Teile, die da während dem Flug abgesprengt worden sind. Die hat er alle auf einen Blick getroffen und die haben mir dann so ein schönes Foto rumgeschickt. Crime Scene haben die das genannt.
Ja, ist erstaunlich. Also nicht nur, dass man jetzt irgendwie so ein Monster-Fahrzeug da irgendwie hingeschossen bekommt und mit einer verhältnismäßig spektakulären Landung landen lässt. Und nein, er filmt es dann auch noch alles mit irgendwie und man kann auch noch irgendwie hochauflösende Fotos davon bekommen. Und das Ganze auf einem Planeten, der so weit weg ist, dass es allein eine Viertelstunde dauert, um da mit Lichtgeschwindigkeit erstmal hinzukommen.
Und die haben natürlich auch einen wahnsinnigen Datenstrom, den die da zurückschicken zur Erde. Megabyte und Gigabyteweise schicken die da Daten in kürzester Zeit. Ich kann vielleicht mal kurz sagen, was wir so für eine Datenrate zur Verfügung haben, um von Mars Express Daten zur Erde runterzuschicken. Also mit der besten Download-Rate sozusagen, Download-Rate, haben wir 228 Kilobit.
Mhm.
Und das, ja, also in
dauert dann halt alles ein bisschen länger.
Dauert alles ein bisschen länger. Also und das ist nur, wenn die Erde nah am Mars dran ist. Also im schlechtesten Fall geht das dann bis zu nur 28 Kilobit runter.
Bei Venus Express ist es mal so, immer wenn die Venus hinter der Sonne verschwindet, dann gibt es Urlaub. Das ist dann wahrscheinlich bei euch ähnlich, ne?
Ja, also Urlaub nicht wirklich. Es gibt hier noch viele andere Sachen am Standort zu tun.
Ja.
Man muss Reports schreiben, Dokumente herrichten, man muss am Kontrollsystem arbeiten und Simulationen durchführen und so weiter. Von daher gibt es nicht wirklich Urlaub, aber
das ist auf jeden Fall eine Pause.
Sozusagen. Es gibt eine Art Betriebspause jedenfalls, weil der Satellit macht eine Pause.
Ja.
Das Raumfahrzeug selber macht eine kleine Pause von der Wissenschaft. Es ist so, dass das Funksignal, das kann von der Sonnenatmosphäre beeinflusst werden. Wenn der Mars, also quasi von der Erde aus gesehen, hinter der Sonne vorbeifliegt oder relativ nahe an der Sonne vorbeifliegt, da ist dann nur noch in der nächsten Annäherung nur noch ein halbes Grad ungefähr zwischen Mars und Sonnenrand. Und da das Signal dann eben nicht mehr gewährleisten kann, dass man Befehle sicher zum Raumfahrzeug transportieren kann und dass man vor allem die wissenschaftlichen Daten, die der Satellit dann aufnimmt, dass man die dann auch sicher zurück zur Erde bekommt, ohne irgendwelche verstümmelten Daten. Deswegen gibt's dann eine 5-wöchige Pause, wo der Satellit einfach nur in Warteposition, in sozusagen Parkposition, immer mit der Antenne zur Erde gerichtet, einfach nur abwartet, bis die Zeit vorbei ist. Man macht dabei allerdings trotzdem noch Wissenschaft, indem das Funksignal von der Erde aus immer beobachtet wird, wie die Qualität von dem Funksignal ist. Ja, es werden also regelmäßig Testbefehle, so Art Ping, Befehle zum Raumfahrzeug geschickt und es wird dann an Bord aufgezeichnet, welche angekommen sind.
Mhm.
Und von der Erde aus kann man dann auch noch die Antwort sehen, falls der Ping-Befehl angekommen ist und die Antwort zurückgeschickt wurde. dann kann man da auch also drauf schließen, wie jetzt die Hin- und Rückverbindung funktioniert hat.
Wie das Wetter gerade so
ist. In verschiedenen Phasen, genau.
Ja, haben wir es jetzt eigentlich, oder?
Alles.
Ja. Haben wir noch was ganz Dringendes vergessen, was du gerne noch erwähnt haben möchtest, was wir so ausgelassen haben?
Fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein.
Na gut, dann machen wir den Sack jetzt zu.
Gut, danke.
Vielen Dank für die Ausführungen hier zu Mars Express. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hier geht es dann bald weiter und sicherlich kein Geheimnis. Wir werden dann als nächstes uns mal den Mars als solchen mal ein bisschen näher anschauen und vielleicht auch schon ein bisschen erfahren, was die neueste Mission noch so an zusätzlichem Wissen angereichert hat. Ja, aber bis dahin, wir gehen jetzt erstmal wieder noch 2 Wochen. Ich sage tschüss und bis bald bei Raumzeit.